Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist nach dem Ende der Vorrunde bei der Fußball-Europameisterschaft. Wie könnte es anders sein? Mein lieber Nachbar Hans Huber. Lieber Hans,
hallo.
Servus, willkommen im Studio. Geile Wochen waren das bis jetzt, oder?
Unglaublich, unglaublich, unglaubliche Stimmung, tolle Fans, tolle Spiele. Vor allem hat mir imponiert, dass weniger auf Defensive, sondern mehr auf Offensive Wert gelegt wurde. Also man kann eigentlich davon ausgehen und sagen, dass es kaum schwache Spiele gegeben hat. Überraschungen, Georgien mit einer beeindruckenden Vorstellung. Also es waren wirklich tolle Spiele, ein toller Beginn dieser Euro. Und wenn man immer vom Sommermärchen 2006 bei der Weltmeisterschaft schwärmt, so muss man sagen, bisher ist es ähnlich und für Österreich sogar noch erfreulicher und noch erfolgreicher.
Ja, wir sind dabei und wir sind durchaus auch Favoriten für hochgeschätzte Podcaster aus Deutschland. Zum Beispiel Lena Kassel kennst du vielleicht. Ich liebe die Lena, die ist ein Traum und die ist Österreich-Fan. Lieber Hans, machen wir es chronologisch. Gehen wir die 6 Gruppen, die jetzt entschieden sind, durch Gruppe A bis F. Und ich beginne mit der Gruppe A. Deutschland, Schweiz, Ungarn, Schottland hat begonnen mit einem Eröffnungsspiel. Deutschland, Schottland. Es wurde ein 5:1 und damit möchte ich einsteigen.
Es wurde ein 5:1, wobei die Schotten dabei ja erschreckend schwach waren und durch den Ausschluss relativ bald klar war, dass Deutschland dieses Spiel gewinnen wird. Die Vorstellung der Deutschen war relativ beeindruckend, wie auch jene dann der Schweiz gegen Ungarn, wobei auch die Ungarn durchaus ihre Möglichkeiten hatten und dann durch diese unglückselige Zurückgabe von Willi Orban halt endgültig auf die Verliererstraße gedrängt wurden. Deutschland hat nach diesem beeindruckenden 5:1 dann aber nicht mehr so stark gespielt, gegen Ungarn einige Mühe gehabt, Szoboszlai hatte seine Möglichkeiten. Also das war, da hat man schon ein bisschen eine Warnung gesehen für die weiteren Spiele. Und das hat sich dann auch bewahrheitet bei dem recht glücklichen 1:1 gegen die Schweizer, die vorher auch wieder gegen die Schotten nur 1:1 gespielt hatten, aber die Schweizer haben fast im Österreich-Stil die Deutschen doch an den Rand einer Niederlage gebracht und Füllkrug dann im letzten Augenblick dieses Ausgleichstor per Kopf. Also das war schon, da hat man schon eine gewisse Alarmzeichen erkannt, obwohl Trainer Nagelsmann immer wieder auf die gleiche Besetzung gesetzt hat. Aber in dieser deutschen Mannschaft gibt es zwar sehr starke Spieler, aber irgendwie wirkt die Mannschaft noch nicht ganz so geschlossen, wie man sich das erwartet hätte und wie man sich doch das auch vorgestellt hat. Die Ungarn, die dann gegen Schottland noch 1:0 gewonnen haben, die letzte Partie beeinflusst und beeinträchtigt durch den schweren durch die schwere Verletzung von Wager, der ja übrigens auch in Österreich gespielt hat bei Mattersburg und bei Lafnitz und in der Unterklasse, von dem ich einige damalige Mitspieler zufällig getroffen habe, die gesagt haben, ja, er war gar nicht so interessiert, Profi zu werden, ist es dann aber irgendwie doch geworden. Und ja, Gott sei Dank geht's dem besser, das war das Wichtigste. Die Ungarn haben dann 1:0 gegen Schottland gewonnen, sind aber nicht unter den besten Gruppenvierten.
Das war noch eine spannende Rechnung, die ganze
spannende Rechnung,
muss man sagen. Ja.
Sind nicht mehr unter den besten 4 Gruppendritten und daher auch ausgeschieden.
Mhm. Ja, wenn ich dir Schulnotensystem für die gesamte Gruppe, unser Fernseherlebnis, was würdest du für Schulnote vergeben?
Entschuldigung. Bei dieser Gruppe würde ich sagen 2 bis 3.
Ja. Na, ich würde sogar 3 bis 4 sagen. Es waren dann schöne Momente dabei nachher, aber ja, Eröffnungsmatch hat aber gezeigt, wie schwach die Schotten eigentlich waren. Dann, nachher waren sie ja Spur besser.
Ja.
Lieber Hans, Gruppe B. Spanien, Italien, Kroatien, Albanien. Auch da kann man vorwegnehmen, ist der Gruppendritte nicht weitergekommen. Damit wären wir auch schon wieder durch. Was sagst du zu der Gruppe?
Bei der Gruppe, die neben der Österreich-Gruppe sicherlich die schwierigste war, also ich würde das ungefähr gleich einschätzen, wobei natürlich Italien und Spanien und auch Kroatien mit den Ergebnissen in den letzten Jahren natürlich durchaus auch zu den stärksten Mannschaften dieser Europameisterschaft zu zählen waren, wobei die Kroaten eigentlich die große Enttäuschung waren bisher, aber auch verständlich mit einer etwas überalterten Mannschaft und dieses Mittelfeld mit Modric, mit Brozovic und auch mit Kovacic hat nicht mehr diese Dynamik gehabt wie früher, wobei man beim Modric schon sagen muss, dass der schon auch seine Momente gehabt hat. Aber die Kroaten haben das eben jetzt nicht mehr so aufs Feld gebracht wie früher, haben gleich gegen Spanien 0-3 verloren. Die Italiener wieder mit einigem Glück gegen Albanien 2-1 gewonnen. Dann dieses Unentschieden zwischen Kroatien und Albanien, eines der spannendsten Spiele dieser Europameisterschaft bisher. Spanien hat dann gegen Italien gezeigt, wozu diese Mannschaft imstande ist. Eine unglaubliche Vorstellung, auch wenn man ein Eigentor gebraucht hat, um dieses Spiel zu gewinnen.
Eigentore, komme ich noch dazu, ein großes Stichwort. Ja. Nach den Gruppen, ja.
Wobei die Spanier dann auch mit der B-Besetzung sozusagen auch gegen Albanien, aber auch nicht so leicht gewonnen haben. Also Italien und Spanien haben sich letztlich durchgesetzt, wie zu erwarten, wobei die Spanier mit dieser Vorstellung in der Vorrunde zu den absoluten Favoriten bei dieser Euro zu zählen sind.
Doch die einzigen, die ein Null hinten stehen haben auf der Gegentorseite. Und die Schulnote für die Gruppe?
Da würde ich aufgrund der Spanier sicherlich einen Zweier geben.
Schließe ich mich gerne an. Das war schon sehenswert, was die geleistet haben. Wir kommen zur Gruppe C und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. England, Dänemark, Slowenien, Serbien.
Die Enttäuschung für mich, die Engländer, die ich höher eingeschätzt habe, wobei die Engländer, wie fast alle zwei Jahre bei den großen Turnieren, das Problem haben, meiner Ansicht nach, dass die Spieler ausgelaugt aus der Premier League kommen, viele, viele Spiele in den Beinen, dann eine relativ kurze Pause und irgendwie funktioniert das Ganze als Mannschaft nicht so, wie man sich das erwartet. Sie versuchen auch nicht mehr diesen englischen Stil zu spielen, sondern haben sich umgestellt auch auf Ballbesitzfußball und irgendwie passt das alles noch nicht zusammen. Ich sage deshalb noch nicht, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass die Engländer doch auch zeigen, was sie in der Premier League spielen. Die Premier League ist beeindruckend, vor allem mit den ersten 5-6 Mannschaften. Allerdings auch viele ausländische Stars dabei, das muss man schon sagen. Und vielleicht beeinträchtigt auch das die Entwicklung der englischen Spieler. Aber also die Engländer wirklich nicht überzeugend, gegen Serbien mit Ach und Krach gewonnen, gegen Dänemark unentschieden und dann auch im letzten Gruppenspiel gegen die Slowenen wieder unentschieden, sogar torloses Unentschieden. Und man wundert sich schon, dass Spieler wie Foden oder wie Kane, Saka, so, ja, genau. Die kommen alle kaum zur Geltung und die spielen in England groß auf. Also man versteht das eigentlich nicht wirklich. Bei Dänemark hat mich sehr gefreut, dass Eriksen dieses Tor erzielt hat, gleich zu Beginn. Das war für jeden, der sich für Fußball interessiert, ein befreiender Moment, dass der vor 3 Jahren da diese schwere Herzattacke erlitten hat und jetzt mit künstlicher Hilfe spielt, dass der dieses Tor erzielt hat und wieder da ist und wieder auf dem Fußballplatz stehen kann. Das war auch schon jetzt die letzten Monate bei Manchester United, aber bei einer Euro zu spielen ist doch noch einmal etwas anderes. Die Slowenen haben durchaus gezeigt, dass sie einen ansehnlichen Fußball spielen können, sind allerdings die einzige Mannschaft, die mit 3 Unentschieden weitergekommen ist, 3 Punkte. Also auch das vielleicht ein bisschen ein Kuriosum, wenn man bedenkt, und dazu kommen wir dann noch, dass es auch Gruppen gibt, wo man mit 4 Punkten ausgeschieden ist. Aber gut, sind als Dritter weitergekommen. Die Dänen haben sich behauptet, haben auch 3-mal unentschieden gespielt, also sind auch eine Mannschaft, die mit 3 Punkten weitergekommen ist, aber aufgrund der Qualifikation sind sie Gruppenzweiter, und dazu kommen wir dann auch noch, spielen jetzt gegen Deutschland. Aber die Dänen sind eine Mannschaft, die sich, glaube ich, im Verlaufe des Turniers durchaus noch steigern kann.
Sehr spannend. Und die Schulnote für die Gruppe, jetzt bin ich neugierig.
Würde ich sagen, 3 bis 4.
Ja, ich gehe da sogar auf ein genügend, auf eine 4, weil ich so ein England-Fan bin. Meine Meinung halt irgendwie, enttäuschend.
Ja, ich war ein bisschen großzügig und habe 3 bis 4 gegeben, aber 4 ist eine Note, die durchaus passt.
Und jetzt kommen wir zur Gruppe D mit Gruppensieger Österreich. Ich bin zum Frankreich-Match gefahren, war eigentlich mehr im Zug als sonst irgendwo, aber es war einfach eine leibende Geschichte in Düsseldorf. Wir haben es gerade noch geschafft. Ja, Österreich vor Frankreich, Niederlande, Polen, weiß man in Österreich natürlich, aber was ist deine Einschätzung dazu?
Meine Einschätzung ist, dass die Österreicher absolut überrascht haben mit diesem Gruppensieg. Ich habe einen Freund, einen guten, den früheren Rapidspieler Blitzenetz, der hat gesetzt und hat die Quote von 9, glaube ich, gehabt, hat also ordentlich abgehoben, aber es war nicht zu erwarten, dass wir uns in dieser Gruppe so durchsetzen, haben aber gezeigt, dass wir nicht mehr nur Ball jagen, sondern dass wir auch durchaus offensiv spielen können. Die Niederlage gegen Frankreich war vielleicht noch ein bisschen geschuldet dem Respekt, jetzt bei der Euro-Endrunde dabei zu sein und gleich gegen einen der großen Favoriten Frankreich zu spielen. Eine unglückliche Niederlage mit dem Eigentor, da wäre ein Remis durchaus möglich gewesen. Auch ein Erfolg, wenn Baumgartner diese eine Chance verwertet.
Oder zumindest einen Corner gibt.
Ne? Zumindest einen Corner. Wobei, das wollte ich jetzt noch sagen, wobei der Schiedsrichter in der Begegnung, obwohl ich sonst Schiedsrichter kaum kritisiere, weil das ein schwieriger Job ist, aber in diesem Fall wirklich nicht auf unserer Seite war und vielleicht auch ein bisschen zu viel Ehrfurcht vor Frankreich gezeigt hat, auch in anderen Situationen, aber das war ja eine klare Fehlentscheidung mit diesem nicht gegebenen Eckball. Die Holländer haben sich schwer getan gegen Polen, Weghorst-Tor im letzten Augenblick. Die Österreicher haben dann dieses psychisch so schwierige Spiel gegen Polen mit 3:1 letztlich souverän gewonnen und haben da schon gezeigt, dass sie durchaus auch bereit sind, Fußball zu spielen. Und ich muss dem Teamchef Ralf Rangnick da wirklich eine Abbitte leisten, weil ich nicht hundertprozentig von ihm von Anfang an überzeugt war. In dieser Partie hat er auch als Coach wirklich alles richtig gemacht, hat Baumgartner von der Seite in die Mitte genommen, hat dann Grilic ausgetauscht, der einige Fehlpasses verursacht hat in der ersten Hälfte, hat mit Leimer und Seiwald dann eine starke Achse auf der Sechserposition gehabt, hat Wimmer hereingeholt, der frischen Schwung gebracht hat, und dann hat das Werkel der Österreicher wirklich zu laufen begonnen. Also eine sehr, sehr ordentliche Vorstellung der Österreicher, und durch dieses 0:0 der Niederlande mit Frankreich, überraschend, dass gerade bei Niederlande gegen Frankreich ein torloses Unentschieden herauskommt, hat sich auch die Chance für Österreich ergeben, sogar um den Gruppensieg zu spielen, bei einem Sieg gegen die Niederlande, und der war ja dann sozusagen dieser Gruppe das Tüpfelchen auf dem I. Ich habe bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, gesagt, vergessen wir Cordoba, wir haben jetzt Berlin, nicht nur weil es auch 3-2 für Österreich ausgegangen ist, sondern auch weil mir diese österreichische Mannschaft da wirklich unheimlich imponiert hat, wie sie
die... Ich kurz unterbrechen einmal jetzt. Hast du Alex Christian Hans Krankl gehört?
Nein, habe ich noch nicht gehört.
Er hat den Krankl gemacht, das ist das Mai-Ergebnis. Wo soll du? Sehr genau, das ist also Frechheit, ja genau.
Ja, also das ist, ich habe das schon bekommen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir es anzuhören. Aber das war schon ein beeindruckend, wie sie auch immer wieder diese Rückschläge der Ausgleichstore weggesteckt haben. Und dann dieses Tor zum 3-2, das war ja wirklich ein, das ist etwas für das Schulbuch eines Gegenstoßes oder eines Konters oder eines Umschaltspiels, wie immer man sagen will. Sabitzer, der da diesen 30 Meter Sprint mit dem Ball durch das gesamte Mittelfeld macht. Dann die Aktion über Baumgartner und Baumgartner
perfekt in den Lauf, naja,
perfekt ja. Wieder in den Sprint des Sabitzer und der hat sich dann das Herz genommen und den Ball unter die Latte genagelt. Also das war schon großartig. Und dass Frankreich gegen Polen dann auch unentschieden gespielt hat, hat natürlich den Österreichern wieder in die Karten gespielt, hat aber auch gezeigt, dass Frankreich doch im Augenblick noch einige Probleme im Spiel hat, die man auch gegen Österreich gesehen hat. Damals haben sie das Glück gehabt, dass sie noch gewonnen haben, haben allerdings Mbappé mit dieser unglückseligen Verletzung mit dem Nasenbeinbruch verloren. Und auch bei diesem Österreich-Spiel muss ich wieder sagen, Ralf Rangnick hat zwar immer angekündigt, er wird auf die gelben Karten keine Rücksicht nehmen, aber nachdem dann schon zu 99,9% klar war, dass Österreich zumindest als Gruppendritter weiterkommt, hat er nicht mehr spekuliert auf Platz 2 oder Platz 1 gar, sondern hat gesagt, okay, ich nehme auf die gelben Karten jetzt doch Rücksicht, hat das auch gemacht. Gut, Wimmer haben wir für das Achtelfinale jetzt verloren, aber alle anderen Spieler sind im Achtelfinale dabei und das war schon meiner Ansicht nach auch taktisch sehr, sehr geschickt von ihm, dass er mit seinem Betreuerstab diesmal auf die Gruppensituation so reagiert hat.
Ja, wir bekommen auch ganz, ganz tolle Preise international dafür. Schulnote für die gesamte Gruppe. Natürlich sind wir da ein bisschen home-biased,
ist klar. Aber 2 würde ich geben.
Ja, ich nicke und das würde ich auch geben. Es war begeisternder Fußball. Die Gruppe E mit letztendlich dann Rumänien, Belgien, Slowakei qualifiziert und Ukraine auf Rang 4. Das war diese Gruppe mit 4x4 Punkten.
Ja. Ja. Rumänien. Ukraine 3-0, das war wahrscheinlich der Schlüssel für die Rumänen zum Gruppensieg, wobei die Ukraine da unter einem doch unter seiner Form agierenden Torhüter gelitten hat. Und wahrscheinlich ist es für die Ukraine, der ich wirklich gewünscht hätte, dass sie einen Erfolg hat, auch um für die Stimmung in diesem vom Krieg gebeutelten Land. Aber es hat leider nicht gereicht und wahrscheinlich ist auch der Druck mit der politischen Situation unheimlich stark für die Mannschaft und für das gesamte Umfeld. Also die Ukraine hat es leider nicht geschafft, trotz eines Sieges und eines Unentschiedens, also mit 4 Punkten ausgeschieden. Und die anderen Partien, die große Enttäuschung waren für mich die Belgier mit dem 0-1 gegen die Slowakei. Die Belgier, die immer so als Geheimfavorit gehandelt werden. Und ich schätze auch den belgischen Fußball sehr. Die spielen normalerweise einen sehr attraktiven Fußball. De Bruyne, dass der ein Weltklasse-Spieler ist, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Lukaku, normalerweise großartig, 3-mal vom VAR zurückgepfiffen und zurückgeholt und 3 Tore von ihm nicht anerkannt. Auch das ist natürlich für einen Stürmer ganz besonders schwierig. Die Belgier haben immerhin gegen Rumänien 2-0 gewonnen, aber dann gestern auch wieder unentschieden gespielt. Also die haben auch noch nicht das gezeigt, was man sich erwarten sollte von dieser belgischen Mannschaft. Also ich glaube, bei dieser Gruppe muss ich auch 4 geben.
Ja, ich bin dabei. Ich war gestern am AC/DC-Konzert. Ich habe immer wieder neugierig hingeschaut und dieses vermeintliche Gichon im Vorfeld schon zwischen Rumänien und der Slowakei, das dann ein 1:1 wurde, zumindest kein 0:0. Ich habe es nicht gesehen, ich war beim AC/DC-Konzert, diese Gruppen E und F gestern. Wie hat sich das abgespielt? Hat man das gesehen irgendwie? Es war zumindest ein 1:1.
Ich habe dieses 1:1 auch nicht wirklich mitbekommen. Aber es ist halt immer verdächtig, nicht? Wenn genau dieses Resultat herauskommt. Wobei ich beim Stichwort Gichon, da bin ich immer sehr vorsichtig. Es stimmt schon, dass es vielleicht nicht sehr sportlich war, was damals passiert ist, aber es war nicht abgesprochen. Es hat sich auf dem Spielfeld dann entwickelt, weil die Spieler einander ja gekannt haben. Und ich habe das in vielen Interviews herausbekommen. Natürlich muss man auch verstehen, die beiden Mannschaften haben beide gespielt um den Aufstieg in die nächste Runde und haben gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, wir wollen beide in die nächste Runde. Soll dann einer riskieren, dass er rausfällt und der andere weiterkommt? Also kurz und gut, auch wenn es nicht sportlich war den Algerien gegenüber damals, muss man doch ein gewisses Verständnis entwickeln. Und das gilt letztlich auch für gestern.
Ja, und die Belgier, wie gesagt, da bin ich auch ganz bei dir, der ewige Geheimfavorit, immer in Nummer 3 in der Weltrangliste. Ja. Ist nicht zum Anschauen gewesen wie einige andere große Namen, England oder auch Frankreich, meiner Meinung nach. Italien war auch nicht so brüllend unterwegs. Und die Gruppe F mit Portugal als Gruppensieger, die waren ja schon klar vor dem letzten Spiel, was, glaube ich, auch was geheißen hat. Dann vor der Türkei, Georgien und Tschechien raus.
Ja, also ich muss sagen, die Portugiesen spielen natürlich, wenn sie mit der ersten Garnitur spielen, großartig. Die zweite Garnitur gestern hat mich sehr erstaunt, weil da doch immerhin Leute wie Schotter oder Felix und internationale Größen dabei waren und gespielt haben und Cristiano Ronaldo letztlich auch noch gespielt und sehr unglücklich gespielt und der läuft jetzt schon seinem Tor nach, hat man das Gefühl. Vielleicht jetzt wirklich bei allem Respekt, er ist ein Weltklasse-Spieler und noch immer und trotz seines Alters unheimlich fit und also wirklich unglaublich. Aber es muss fast jede Aktion über ihn gehen und er wird immer gesucht, damit er sein Tor macht. Und das hemmt vielleicht die gesamte Mannschaft auch ein wenig, vor allem wenn nicht alles das an Bord sind. Georgien war für mich die ganz große Überraschung, haben schon gegen die Türkei im Auftaktspiel unglücklich 1:3 verloren.
Wir sind Goalie rausgenommen haben, quasi ja, so, also vorgeschickt haben.
Vorgeschickt haben, also das war schon eine tolle Vorstellung von Georgien. Und man darf diese Mannschaft auch in weiterer Folge absolut nicht unterschätzen. Da sind technisch ganz hervorragende Spieler dabei. Und das erinnert mich natürlich an Dynamo Tiflis, die einmal Europacup-Sieger waren mit einer tollen Vorstellung, wo man auch gesagt hat, naja, was wollen wir von Dynamo Tiflis? Also es ist viele Jahre her, aber schon damals haben die Georgier gezeigt, dass sie tolle Fußballer haben und ausbilden. Und auch diesmal also ganz, ganz großartig. Niederlage gegen die Türkei, unentschieden gegen Tschechien und dann dieses gestrige Spiel gegen Portugal, wo sie immerhin diese Stars aus Portugal, die sich vielleicht allerdings auch ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückgesetzt fühlen, weil wenn ein Felix und ein Schotter und wie die alle heißen, nicht von Anfang an zur Stammbesetzung gehören, dann glauben sie vielleicht, wenn sie als zweite Besetzung da sind, dass sie nicht alles geben müssen. Egal, Georgien beeindruckend, Tschechien hat gegen die Türkei noch einmal eine beeindruckende Vorstellung gezeigt, ein Team, das mit einem Mann weniger toll gespielt hat, wobei ich ehrlicherweise auch einen Ausschluss bei Portugal, bei der Türkei gesehen hätte, weil dieser Spieler Ildis, glaube ich, war es, der bei Juventus spielt, der hatte die gelbe Karte, hat dann einen Ellbogen, zumindest eine Ellbogenattacke, auch wenn es kein Schlag war, bei dem Kopfballduell gehabt. Also da hätte so mancher Schiedsrichter hätte da auch auf die zweite gelbe Karte und auf Rot entschieden. Also dann wäre dieses Spiel vielleicht anders gelaufen. Egal, die Türken haben es geschafft, als Gruppenzweiter weiterzukommen. Haben auch tolle Fußballer natürlich in den Reihen. Also da ist Gülen zum Beispiel, also der neue große Jungstar, der auch bei Real Madrid spielt. Also der hat mich damals schon auch in Wien bei der 1:6 Niederlage sehr beeindruckt.
Mhm. Schulnotensystem noch für diese Gruppe?
Würde ich sagen 3.
Ja, ich bin da sogar bei 2, weil mich Georgien so beeindruckt hat. Okay. Als so positiv.
Gut. Ja, subjektiv. Genau. Gehe ich mit dir, ja. Georgien, aufgrund von Georgien 2.
Ja, sehr gut. Hand, wir haben die 6 Gruppen durch. Bevor wir jetzt zum Achtelfinale kommen, möchte ich mit dir noch 2 Dinge durchgehen. Torschützenliste, da gibt es ja diesen Gag, der das Internet flutet, Nummer 1 überlegen Eigentore, ja. Vor nicht gegebenen ja. Lukaku-Toren, ja. Ja, genau, ja. Auf Rang 2 und dann ein paar Spieler mit 2 Toren. Was sagst du zum, welcher Spieler, welcher, sag ich mal, welcher Offensivspieler hat dir am meisten getaugt? Ich stelle die Frage so.
Ist natürlich nicht ganz leicht zu beantworten, weil sehr unterschiedliche Paarungen waren. Also Offensivspieler muss ich ehrlicherweise sagen, als Patriot sage ich Sabitzer, Baumgartner.
Bin dabei.
Die
ja.
beiden haben mir natürlich sehr imponiert. Es kristallisiert sich noch kein wirklicher Torjäger heraus. Es hat so viel attraktive, so viel schöne Tore gegeben. Ich würde da noch das Achtelfinale abwarten, um da ein Zeugnis abzugeben, wobei auch die Spanier also sehr, sehr beeindruckend sind, vor allem im Offensivspiel.
Bin ich auch ganz deiner Meinung. Und Mannschaften fange ich jetzt auch nochmal an zu reihen. Ich sage jetzt mal Spanien und dann parallel Portugal 1 und Österreich als meine 3 Top-Teams, auch ohne Heimatbrille.
Und bin ich dabei und Georgien würde ich knapp dahinter sehen.
Genau, das ist so mein emotionaler Favorit. Ja. Mir taugen immer diese Underdogs natürlich sehr. Und sie war relativ fair, sage ich mal. Es war, da gab es keine bösen Szenen, meiner Meinung nach.
Bis auf gestern.
Gestern war ich im...
Gestern bei Tschechien gegen Türkei. Also da gab es viele böse Szenen und vor allem nach Spielschluss noch eine Rudelbildung mit, ich weiß jetzt gar nicht, 17 gelbe Karten, glaube ich, hat es gegeben oder sowas.
Deswegen die lange Verlängerung.
Und auf die Bank ist verwarnt worden und fehlt ja auch Çalhanoğlu mit 2 gelben Karten und der eine Verteidiger bei den Türken für die Partie nicht, gegen ja. Österreich, also für ja. die Türken wird das bitter. Ich möchte nur noch eine Anmerkung, bevor wir zum Achtelfinale kommen, machen. Österreich, großartig, wirklich beeindruckend, so dass es Jubelstürme gegeben hat, wo immer ich war, aber ich warne davor, diese übergroße Euphorie, dass wir schon, ja, die Türkei haben wir ohnehin in der Vorbereitung 6:1 geschlagen und wir sind schon Europameister und wir haben jetzt eine leichte Auslosung. Es gibt keine leichte Auslosung, denn egal gegen wen man kommt jetzt, es wird schwierig, auch die Türkei wird schwierig, keine Frage. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei dieser übergroßen Euphorie, weil dann ist die Enttäuschung umso größer. Man muss es realistisch sehen. Wir haben eine großartige Vorrunde gespielt. Wobei auch gegen Niederlande ein bisschen Glück dabei war, gehört dazu, keine Frage, aber die Niederländer haben bei 1-0 zwei große Chancen gehabt zum Ausgleich, dann kippt das Spiel vielleicht. Also ich warne ein bisschen davor, Österreich jetzt schon im Halbfinale zu sehen oder gar im Finale oder gar als Europameister. Warten wir ab, schauen wir von Spiel zu Spiel. Genau. Wenn weiter so großartig gespielt wird wie gegen die Niederlande, dann ist es toll, dann können wir die nächste Runde auch überstehen. Aber ich warne davor, jetzt zu glauben, dass Österreich unschlagbar ist.
Definitiv. Ja, es steckt ein bisschen, das braucht diese Mannschafts-DNA halt, dieser Optimismus. Und das nehmen wir mal mit auf jeden Fall jetzt. Und ich werde jetzt mit dir nur über das Achtelfinale sprechen. Ja. Nicht das Turnier dann weiter projizieren. Wir werden nächste Woche wieder einen Podcast aufnehmen, in dieser Serie auch. Wir haben 8 Spiele, 16 Mannschaften. Wir nehmen auf am Donnerstag. Ja. Gesendet wird am Samstag, bevor der ganze Spaß losgeht, nämlich in der Früh. Und am Samstag, 29. Juni, 18 Uhr Schweiz-Italien, 21 Uhr Deutschland-Dänemark. Auch da.
Ja, also Schweiz-Italien ist von der Papierform natürlich Italien. Aber die Italiener haben bisher noch nicht überzeugend gespielt, haben mir noch nicht gezeigt, dass sie auf dem Weg sind, um den Titel zu verteidigen, haben einige Probleme auch in der Offensive gehabt. Also die Italiener, Schweiz sind, oder sagen wir so, die Italiener sind für mich zwar leichter Favorit aufgrund der individuellen Klasse der Spieler, aber die Schweiz hat doch auch in einigen Spielen gezeigt, dass sie durchaus dagegen halten können, und da würde ich mich nicht festlegen, ja, wer da gewinnt.
Es kann Verlängerung, Elferschießen sein, da sind die Schweizer eh Spezialisten. So ja. Und so. Deutschland, Dänemark, natürlich das Spiel aus Sicht des Gastgebers logischerweise. Sehr früh in dieser K.O.-Phase, sage ich jetzt einmal am ersten Tag gleich. Ja, die Dänen, du hast sie eh gut beschrieben, skizziert. Darf man nicht unterschätzen. Deutschland aber Favorit, oder?
Deutschland Favorit, und vor allem Deutschland wird sich erinnern an das EM-Finale 1992, als die Dänen sozusagen in den Badeschlapfen zu dieser Euro gekommen sind und im Finale dann gegen Deutschland gewonnen haben. Also das wird sicherlich ein großes Thema in den Medien werden, in den deutschen Medien. Und Deutschland wird da sicherlich auf Revanche aus sein. Interessant wird, ob Julian Nagelsmann nicht jetzt doch seine Mannschaft ein bisschen umstellt. Er hat ja mit Havertz als sozusagen spielenden Mittelstürmer gespielt, und vielleicht bringt er jetzt doch Füllkrug, der ein klassischer Mittelstürmer ist und einer, der, wie man so schön sagt, weiß, wie das Tor, wo das Tor steht. Also da muss man abwarten, was da passiert. Allerdings ist auch die Innenverteidigung Rüdiger fraglich. Ja, genau. Rüdiger war angeschlagen oder ist angeschlagen. Muss man warten, ob er spielen kann. Tah fällt aus mit 2 gelben Karten. Also da wird sicherlich auch eine Umstellung nötig sein. Also das muss man auch abwarten. Trotzdem Deutschland auch aufgrund des Heimvorteils Favorit.
Der Sonntag bringt dann das 18 Uhr Spiel England-Slowakei und das 21 Uhr Spiel Spanien gegen Georgien. Sieht auf dem Papier in beiden Fällen irgendwie Favoriten, sage ich jetzt einmal.
Ja, aber der Fußball ist so schön heißt rund. Ein Spiel dauert 90 Minuten, heutzutage ein bisschen länger. England, ja, wenn die Engländer halbwegs das auf den Rasen bringen, was sie bringen könnten, dann müsste England dieses Spiel gewinnen. Bei Spanien schaut es ähnlich aus. Spanien sollte das Spiel gewinnen. Die Georgier sind vielleicht auch durch ihren Erfolg bisher von sich selbst beeindruckt und werden sicherlich großen Respekt vor Spanien haben. Aber irgendwo ist auch da noch eine kleine Überraschung durchaus möglich, auch wenn die Spanier nicht mehr Tiki-Taka spielen, sondern viel effizienter geworden sind, nicht mehr nur lange Ballstaffetten haben, sondern auch schauen, dass sie den Ball im Tor unterbringen. Also ich würde bei beiden sagen, die Favoriten werden sich letztlich durchsetzen, obwohl beide Schwierigkeiten haben werden.
Bin ich auch deiner Meinung. Ich kann mir durchaus aber auch vorstellen, dass diesmal England mal einen Befreiungsschlag macht. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Montag, 1. Juli, muss ich ein bisschen schmunzeln. Frankreich hat jetzt Belgien gekriegt quasi als Gruppenzweiter und die Niederlande haben dann im nächsten Tag Rumänien. Das hat sich halt so durch die Konstellation ergeben. Frankreich, Belgien 18 Uhr und Portugal, Slowenien 21 Uhr.
Ja, Frankreich, Belgien ist von den Namen her der ganz große Schlager. In diesem Achtelfinale, beide Mannschaften aber bisher noch nicht wirklich überzeugt. Also wir werden sehen, was sich da ergibt. Bei den Franzosen hängt sicherlich viel davon ab, wie sich Mbappé mit der Maske tut, ob er als Maskenmann ebenso viel Power hat wie ohne Maske. Bei den Belgiern ist die große Frage, ob De Bruyne und Lukaku und wie sie alle heißen, ihre Form, die man aus Vereinsspielen kennt, auch jetzt in der Nationalmannschaft bringen können. Bei den Belgiern ist es, wie wir schon gesagt haben, ist es immer wieder das Team wird als Geheimfavorit gehandelt, ist vielleicht auch eine Bürde, die Mannschaft zu tragen hat und deshalb kommt sie nicht so in Schwung, wie man das sich wünschen würde. Aber Frankreich-Belgien bleibt von den Namen her der ganz große Schlager und ich würde dennoch letztlich aufgrund der Vorstellungen, die ich gesehen habe, trotzdem auf Frankreich tippen.
Mhm. Portugal-Slowenien schaut wieder eindeutig aus, wenn man von Portugal 1 natürlich ausgehen kann, was auch spielen wird.
Schaut eindeutig aus, dürfte auch meiner Ansicht nach eine klare Angelegenheit für Portugal werden. Die Frage dabei ist nur, wie ich schon vorher angedeutet habe, wann gelingt Ronaldo sein erstes Tor und ist das dann die Befreiung für die gesamte Mannschaft? Aber die haben so viele Klassespieler in den Reihen, dass es eigentlich für Portugal reichen müsste.
Mhm. Kommen wir zum finalen Tag. 4 von 4 mit weiteren 2 Spielen. Natürlich subjektiv wieder die spannendsten. Ja. Rumänien gegen unsere Freunde aus den Niederlanden um 18 Uhr und dann Österreich durch um 21 Uhr. Ich habe gesagt, wir reden nicht weiter, wie das Turnier dann weitergeht, aber das wären dann auch wieder die Gegner. Rumänien, Niederlande, sollten wir weiterkommen.
Also da tippe ich auf die Niederlande, weil die Niederlande hat sicherlich mehr Power und mehr Kampfkraft als die Rumänen.
Und auch die individuelle Klasse.
Auch die individuelle Klasse, also da ist schon noch einiges drinnen für die Niederlande und die Mannschaft wird sich auch rehabilitieren wollen nach der Niederlage gegen Österreich. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine durchaus bessere die Mannschaft war ja gut, aber eine noch konsequentere Mannschaft auf dem Platz steht gegen die Rumänen. Und die Rumänen haben zwar das erste Spiel gegen die Ukraine gewonnen, aber so wirklich überzeugt haben sie meiner Ansicht nach bisher nicht, auch wenn schöne Tore dabei waren. Also da tippe ich schon auf die Niederlande und das wäre schon interessant und ja, gar nicht so angenehm für die Österreicher, wenn sie noch einmal gegen Niederlande spielen müssten im Falle eines Sieges, weil die Niederländer sich dann sicherlich noch besser auf die Österreicher einstellen können, als das in der Vorrunde der Fall war.
Ja, dann sind wir eh schon beim letzten Spiel aus diesen 8 Spielen Österreich-Türkei. Das kann das Spiel natürlich beeinflussen, dass sich die Türken da einfach auch noch selbst geschwächt haben. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, dieses Spiel. Ich freue mich riesig auf Österreich gegen die Türkei und ich bin auch optimistisch.
Ja, man kann schon optimistisch sein, aber nicht euphorisch vor dem Spiel, weil die Türken haben zwar dieses Vorbereitungsspiel 1-6 verloren und jetzt gibt es natürlich viele Meinungen, die sagen, ja, na, 1-6, da fahren wir drüber. Nein, wir fahren sicherlich nicht drüber. Die Türken werden ein ganz schwierig zu bespielender Gegner sein, werden kompakt in der Abwehr stehen und werden uns sicherlich nicht mehr so viele Räume geben wie damals in Wien. Und ich warne auch deshalb, weil ich habe das Spiel im Stadion erlebt und die Türken waren in der ersten Hälfte, obwohl die Österreicher dann mit einem 2:1 in die Pause gegangen sind, waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, die ballsicherere Mannschaft und haben den Österreichern einiges aufzulösen gegeben. Nach der Pause ist das Spiel dann mit den österreichischen Toren natürlich immer einfacher geworden, aber die Türken zu unterschätzen hier wäre ein großer Fehler. Das ist auch die Warnung an die Fans ein wenig, also mit Demut in dieses Spiel gehen und zu sagen, ja, wieder ein schwieriger Gegner, den wir schlagen müssen. Und das, glaube ich, wäre der richtige Ansatz. Und ich hoffe, dass die Österreicher auch wirklich dieses Spiel auch schaffen und dann erstmals im Viertelfinale einer Europameisterschaft stehen.
Genau. Und darauf hoffen wir jetzt. Und lieber Hans, danke für diese Projektion, auch fürs Achtelfinale. Es werden tolle Spiele werden. Es ist eine tolle Europameisterschaft. Sommermärchen für Deutschland vielleicht wieder. Für Österreich ist es jetzt schon ein bisschen, aber vielleicht wird es noch schön und mit einem Happy End, mit dem wir alle super leben können. Ich spiele meinen Abspann und sage danke, dass du runter zu mir ins Studio gekommen bist.
Gerne.
Danke, tschüss und viel Erfolg. Podcast.